Ja, ich freue mich, dass ich bei euch sein wieder darf. Es ist ja schon Tradition, dass ich hier bin, am Karfreitag. Und wisst ihr, am liebsten, mein Lieblingsthema ist das Kreuz. Am liebsten predige ich über das Kreuz. Es gibt ja viele Themen, über die man predigen kann, aber am liebsten predige ich über das Kreuz, weil der Herr Jesus das für uns getan hat. Und wir haben das gerade im Abendmahl auch gefeiert und daran gedacht, ja, dass der Herr Jesus sich ganz und gar völlig uns hingegeben hat. Er hat sich dir und mir geschenkt. Und wenn wir das Brot brechen, dann denken wir daran, was der Herr Jesus gelitten hat. Und wenn wir den Kelch nehmen, dann denken wir daran, dass der Herr Jesus sein Blut für uns am Kreuz vergossen hat und uns reingewaschen hat von aller Sünde und Schuld. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir daran gedenken und nicht nur am Karfreitag, sondern wir sollten jeden Tag dankbar sein für Golgatha. Ich möchte noch zu Beginn mit euch beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir nochmal danken für Golgatha, Herr Jesus. Wir wollen dir danken, Herr, dass du auf diese Welt gekommen bist, in dieser verlorenen Welt, dass du Mensch wurdest, Herr Jesus, und dass du für uns nach Golgatha gegangen bist und für uns am Kreuz gestorben bist, Herr. Und du bist nicht nur gestorben, sondern du bist wahrhaftig auferstanden, du lebst, Herr. Und wir wollen dir danken, Herr, dass du gesiegt hast über Hölle, Tod und Teufel, Herr, und über die Sünde, Herr Jesus. Und dass du das aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns getan hast, Herr Jesus. Und so wollen wir dir jetzt die Stunde anbefehlen und wollen dich bitten, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören, Herr Jesus. Amen. Amen. Wer mitlesen möchte, ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Ein wunderschöner Abschnitt. Römer Kapitel 8, ab Vers 28. Und da heißt es, da wir wissen, aber dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, 23, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wisst ihr, heute Morgen habe ich und einer der Kinder, fand das sehr schön, dass die Kinder diese Sätze aufgesagt haben, die der Herr Jesus am Kreuz gesprochen hat. Und da war ein Satz dabei, wo der Herr Jesus ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Herr Jesus, der schreit zu Gott. Und dann sagt der Herr Jesus im Psalm 22, ich rufe, aber du antwortest nicht. Ja, der Herr Jesus, der immer in Gemeinschaft mit seinem Vater und mit seinem Gott war, der sogar am Grab des Lazarus seine Augen auferhebt zum Vater und sagt: Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Aber jetzt am Kreuz, da ruft der Herr Jesus, ja, und er bekommt keine Antwort. Es ist sehr erschütterlich, wenn wir denken, der Herr Jesus war da in einer Situation, die er nie kannte. Er, der immer mit seinem Vater verbunden war, der immer Gemeinschaft hatte, der immer erhört wurde, hängt dort jetzt auf Golgatha und wird von Gott verlassen. Und wisst ihr, das ist Hölle. Wir lesen in der Bibel, dass Gott die Sonne aufgehen lässt über Gerechte, aber auch über Ungerechte. Was heißt das? Das heißt, Gott lässt nicht nur die Sonne aufgehen über uns Kinder Gottes, sondern auch über Menschen, die nicht an den Herrn Jesus glauben. Und wie oft habe ich schon gehört, dass manche Menschen, die dann später dann zum Glauben gekommen sind, die dann oft gesagt haben: Mensch, also eigentlich habe ich gemerkt, dass Gott doch immer bei mir war, obwohl ich nie an ihn geglaubt habe. Ich denke, diese Sätze habt ihr vielleicht auch schon mal gehört oder vielleicht kamen die selber von euch. Gott war doch immer irgendwo schon bei mir. Irgendwie hatte ich das Gefühl, obwohl ich nie an ihn geglaubt habe. Und das ist auch so. Wisst ihr, der einzigste Mensch, der jemals verlassen war und wurde, das war der Herr Jesus. Und das war eine Situation, die kannte er nicht. Der kannte das nicht, von Gott verlassen zu sein. Und das ist Hölle. Der Herr Jesus, der hat mehr über die Hölle gepredigt als über den Himmel. Und wisst ihr, ich predige auch nicht gerne von der Hölle. Aber wenn wir predigen von der Hölle, dann tun wir das, um die Menschen zu warnen. Nicht um die Menschen die Hölle heiß zu machen. Wir predigen vom Himmel, aber wir müssen auch von der Hölle predigen. Und der Herr Jesus, als er dort am Kreuz verlassen wurde von Gott, hat er meine und deine Hölle auf sich genommen. Und hat sie nicht nur aufgenommen, sondern ist durch die Hölle gegangen. Ja? Und Hölle bedeutet in erster Linie, von Gott verlassen zu sein. Lest mal in Lukas 15, ja, ihr kennt die Geschichte von diesem armen Lazarus und von den Reichen. Ja? Der arme Lazarus, der war zwar arm, aber reich im Herzen, weil er an Gott geglaubt hat. Der andere, der war reich, materiell gesehen hatte der alles, aber er war arm in seinem Herzen. Ja? Und der andere wird getragen im Schoß Abraham, das ist ein Bild für das Paradies. Und der andere wacht auf, Luther übersetzt Hölle, aber eigentlich ist das Hades, das ist sozusagen die Vorhölle, ja, wo die Seelen dann aufbewahrt werden, bis das Endgericht kommt. Und dieser Reiche stirbt auch und kommt jetzt in diesem Hades und leidet Pein. Und wisst ihr, viele legen das immer als ein Gleichnis aus. Aber in den Gleichnissen, die es gibt, ihr kennt diese Gleichnisse vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Groschen und so weiter, da werden nie Namen erwähnt. Aber hier wird in dieser Geschichte, ja, da werden Namen erwähnt. Lazarus, Moses. Und das ist kein Gleichnis, sondern das ist eine wahre Geschichte, die der Herr Jesus einmal erzählt, von zwei Menschen, die tatsächlich gelebt haben. Und er erzählt eine Geschichte, wie sie gelebt haben. Der andere war arm, der andere reich. Und jetzt macht er einen Blick, die sind ja gestorben, einen Blick in deren Zukunft. Der andere leidet Pein, ja, und der andere ist bei Gott. Und dieser Mensch, der Pein leidet, der ist im vollen Bewusstsein, der spürt die Qual, die Schmerzen. Und der andere wird getröstet. Und das leidet der Herr Jesus. Der Herr Jesus, der geht für uns durch die Hölle. Und der Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht, wo Gott nicht mehr hinhört, wo es auch keinen Notausgang gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen schreien zu Gott, ja, und dann wachen sie plötzlich auf, aber dann ist es zu spät. Dann erkennen sie plötzlich: Mensch, das stimmt ja, Jesus ist der Retter gewesen, aber ich habe ihn nie angenommen. Und dann geht der Mensch für ewig verloren. Und damit das nicht passiert, deswegen ist ja der Herr Jesus auf diese Erde gekommen. Wir haben gerade gelesen im Römer Kapitel 8, ich lese das nochmal, Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht allem schenken? Der Herr Jesus, Gott hat das Wertvollste, was er im Himmel hatte, ja, das hat er dir und mir geschenkt. Wir denken daran an Weihnachten. Ja. Für mich ist jeden Tag Weihnachten in meinem Herzen. Weil ich weiß, Gott hat mich so sehr geliebt und auch dich, dass er seinen eingeborenen Sohn auf dieser Erde gesandt hat. Und wir lesen im Kapitel 2 des Philipperbriefes, er, der in göttlicher Gestalt war, können wir uns gar nicht vorstellen. Der Jesus muss eine gewaltige, herrliche, göttliche Gestalt gewesen sein. Dann heißt es aber, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er hat sich nicht an den Himmel festgehalten, ja, sondern er hat losgelassen und nahm Knechtsgestalt an. Und wir wissen, der Herr Jesus ist als Baby geboren. Er nahm Fleisch und Blut an. Er wurde genauso wie du, nur ohne Sünde. Er, der von keiner Sünde wusste, der keine Sünde kannte und in ihm nie eine Sünde war, sagte Römerbrief, dass er letztendlich zur Sünde geworden ist. Wisst ihr, das habe ich, mir ist es immer noch zu hoch, ja? Das habe ich nie verstanden. Ich meine, alleine, dass er die ganzen Sünden und Schuld auf sich genommen hat, das ist doch schon schlimm genug. Ich fasse das immer in so einem Bild zusammen. Ihr müsst euch vorstellen, Golgatha war ja eine Müllkippe. Ja? Und wenn du heute nach Israel fährst, ich war mal vor 9 Jahren dort, also ich kann euch diese Reise nur empfehlen. Golgatha ist natürlich nicht so mehr wie vor 2000 Jahren. Da gibt es eine Halle, ja, das ist so eine richtige Halle, wo man dann auch, wo es einen Ort gibt, wo man vermutet, da standen die Kreuze. Und das ist schon was Besonderes, du stehst da und weißt, hier hat der Herr Jesus an mich gedacht. Hier hat der Jesus, ja, für mich geblutet. Hier wurde der Herr Jesus für mich verlassen, von Gott verlassen. Und zur Sünde gemacht, es ist nur ein schwaches Bild, das ist so, als wenn Gott alle Sünden der Welt in so einen Müllbeutel gelegt hätte. Und jetzt schüttet Gott alle Sünde und Schuld auf seinem Sohn. Das müsst ihr euch vorstellen, ich kann mir nur so das vorstellen, da sieht er nur noch Sünde. Da sieht er nicht mehr seinen Sohn. Ja? Und dann ist doch klar, dass Gott ihn verlassen muss. Weil Gott liebt den Sünder also uns, aber er hasst die Sünde. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und der Herr Jesus wurde zur Sünde gemacht, das bedeutet, er wurde das, was du an Sünde und Schuld getan hast. Er wurde Lügner, er wurde Mörder, er wurde Ehebrecher, er wurde Räuber. All das, was du getan hast und ich getan habe an Sünde und Schuld, das wurde er. Ich weiß, wir können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ne? Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das heißt, ich sage es mal in einem Satz, er wurde das Schrecklichste, was jemals ein Mensch werden kann. Zur Sünde gemacht. Da musste Gott ihn verlassen. Das war schrecklich für den Herrn Jesus. Er hat nicht nur deine und meine Hölle auf sich genommen, sondern er ist durch die Hölle gegangen. Und ihr kennt alle dieses Lied, ja, dass Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, darum wähle ich ihn. Und der Herr Jesus hat die Hölle besiegt, damit wir nicht eines Tages dort landen. Da können wir dankbar sein. Es wurde alles mit ihm geschenkt. Und als der Herr Jesus auf die Welt kam, ja, das Wertvollste hat Gott uns geschenkt. Und jeder, der den Herrn Jesus im Glauben aufnimmt, ja, der einsieht, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin verloren, ich brauche den Herrn Jesus in meinem Herzen, in meinem Leben und seine Schuld bekennt vor ihm, ja, der darf wissen, dir sind alle Sünden und Schuld vergeben. Er werft sie ins tiefste Meer, ja, und er gedenkt niemals ihrer mehr. Er gedenkt ihrer nicht mehr. Die Sünden und Schuld, die du getan hast. Er beschäftigt sich nicht mehr damit. Und das hat er dir geschenkt. Als du den Herrn Jesus in deinem Herzen im Glauben aufgenommen hast, hast du Vergebung deiner Sünden bekommen. Das Zweite, du hast Frieden mit Gott bekommen. Wir lesen das im Jesaja 53. Ja? Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Der Jesus ist der Friedefürst. Und als du den Herrn Jesus aufgenommen hast, hast du nicht nur Vergebung deiner Sünde und Schuld bekommen, sondern du hast Frieden mit Gott bekommen. Wisst ihr, wir wünschen uns ja immer Frieden auf dieser Welt. Ist auch wichtig. Frieden in unserer Ehe, das ist auch wichtig. Frieden in den Gemeinden, auch ganz wichtig. Aber vor allen Dingen ist wichtig, dass du persönlich Frieden mit Gott hast. Die Bibel sagt sogar, wir waren Feinde Gottes. Aber jetzt bist du ein Kind Gottes, weil du an den Herrn Jesus glaubst. Und du hast Frieden mit ihm. Und einen tiefen Frieden in deinem Herzen. Er sagt im Psalm 22, ja, er, der immer gesagt hat, kommet doch her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Er sagt, der Herr Jesus im Psalm 22, ich habe keine Ruhe. Ich habe keine Ruhe. Damit du Ruhe bekommst in deinem Herzen. Meine Strafe und deine Strafe, die wir verdient haben, hat der Herr Jesus stellvertretend am Kreuz für dich erlitten. Das dürfen wir nie vergessen. Und wisst ihr, wenn wir nochmal zurückgehen, ich gehe mit euch nochmal zurück, bevor der Herr Jesus am Kreuz hing, da hat er das Brot gebrochen mit den Jüngern, dann ist er im Garten Gethsemane gewesen, dort verhaftet worden. Dann ist er von dem hohen Priester Kaiphas gestellt worden und man hat ihn verhört. Und man hat ihn verhört und man hat ihn geschlagen ins Angesicht. Und wisst ihr, was grausam war? Also wenn ich das so lese, ja, das, man hat ihn angespuckt. Im Jesaja 50 lesen wir, ich bot meinen Rücken an, die mich rauften. Und mein Gesicht verbarg ich nicht vor Speichel. Wisst ihr, der Herr Jesus, der wurde angespuckt. Ja? Gott kam in Christus in dieser Welt. Und der Sohn Gottes, der auch Gott ist, wird von den Menschen, ja, der ja von Gott geliebt ist, angespuckt. Auch die Menschen, die ihn geschlagen und angespuckt haben, die hat der Herr Jesus geliebt. Ich meine, es ist ja schon schrecklich, wenn man ausspuckt von jemandem. Ne? Das ist ja schon erniedrigend genug, wenn man sagt, wenn man ausspuckt und sagt, also du bist ja nur Spucke wert. Das ist schon schlimm. Aber man hat den Herrn Jesus ins Angesicht gespuckt. Und jetzt stelle ich euch mal eine Frage. Der Herr Jesus, der den Menschen liebt, der nur Gutes getan hat, würde der Herr Jesus jemals einen Menschen anspucken? Das hätte der Herr Jesus nie gemacht, nie so einen Gedanken verschwendet. Obwohl wir es verdient hätten, wir hätten es verdient, die Strafe, die er auf sich genommen hat, die hätten wir verdient, ja, und die haben wir auch verdient. Wir hätten von Gott verlassen müssen. Wir hätten angespuckt werden müssen. Ja? Aber nein, der Herr Jesus, der hätte sowas niemals gemacht. Er hätte nie einen Menschen angespuckt. Niemals. Weil er dich liebt und mich. So wertvoll bist du in seinen Augen. Aber in den Augen der Menschen, man mag das gar nicht aussprechen, ist Gott nur Spucke wert, anscheinend. Damals in dieser Situation, als sie ihn geschlagen haben und ihn angespuckt haben, da war der Herr Jesus nur Spucke wert. Das ist furchtbar. Also wenn man sich damit mal beschäftigt und darüber nachdenkt, das liest allein, ist schon, und der Herr Jesus bleibt stumm wie ein Schaf und er tut nichts. Er hätte sich doch wehren können. Er hätte seine Engel rufen können, er hätte sich verteidigen können, ja, er hätte nur so machen können. Und diese Menschen, die ihn wehgetan haben, hätte er verletzen können, töten können. Nein, der Herr Jesus liebt die Menschen. Und das ist so wunderbar, dass der Herr Jesus dir Vergebung geschenkt hat, Frieden, ja, dass er uns ewiges Leben geschenkt hat, weil er für uns am Kreuz gestorben hat, ist nicht ewiges Leben auf dieser Welt. Du wärst eines Tages und auch ich, wir werden sterben, früher oder später. Aber wir haben das ewige Leben. Das bekommen wir nicht erst, sondern wir haben es. Der Johannesbrief schreibt, das schreibe ich euch, damit ihr wisst, und da geht es um Heilsgewissheit, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ihr müsst wissen, du hast das ewige Leben. Und wenn du eines Tages deine Augen zumachst, und das wärst du und ich, dann wärst du im nächsten Moment deine Augen aufmachen beim Herrn Jesus. Wisst ihr, ich finde das faszinierend. Es ist natürlich eine traurige Situation damals gewesen, als der Stephanus gesteinigt worden ist. Ja, als der Herr Jesus am Jordan getauft worden ist, da ist der Himmel aufgegangen. Und als der Stephanus gesteinigt worden ist, ist der Himmel auch aufgegangen, für Stephanus persönlich. Und dann lesen wir, dass der Herr Jesus nicht auf seinem Thron saß, er sitzt ja zur Rechten Gottes, heißt es. Nein, er stand auf von seinem Thron. Warum? Um Lazarus im nächsten Moment zu empfangen. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Ja, der Herr Jesus, ja, er bleibt nicht sitzen, nein, er steht auf. Und er empfängt den Stephanus im nächsten Moment. Ja, er hätte doch auch sitzen bleiben können. Nein, er ist sich nicht zu schade. Er steht auf und empfängt den Stephanus. Und er war sich nicht zu schade, die Jünger die Füße zu waschen am Abendmahl. So hat der Herr Jesus sich erniedrigt. Und er hat dir eine Wohnung geschenkt im Himmel. Wir dürfen das lesen. Er geht hin und bereitet die Stätte vor. Und wenn er die Stätte vorbereitet hat, sagt er, dann komme ich wieder, damit ihr seid, wo ich bin. Ja? Eine Wohnung hast du im Himmel. Eine Stätte schon vorbereitet. Das hat der Herr Jesus dir geschenkt. Du hast alles. Wenn du Jesus Christus in deinem Herzen hast, hast du alles, was du brauchst. Im Psalm heißt es, da sagt der Psalmist einmal wunderschön, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel oder nach Erde. Ja, das ist die Frage auch an uns. Ist der Herr Jesus das Wertvollste in deinem Herzen, in deinem Leben? Kannst du das sagen? Ich möchte das sagen können. Ja, Herr Jesus, du bist das Wertvollste, was ich habe. Ja? Egal, was kommt, egal, was passiert, und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ja? Wir leben ja in dieser Endzeit und wir hören von Kriegen und Katastrophen. Aber ich will mich davon nicht einschüchtern lassen. Manchmal macht uns das auch Angst, ja, wir sind ja auch nur Menschen. Aber weißt du, ich bin so eingestellt, dass ich sage, egal was kommt, egal was passiert, ja, ich weiß, dass ich in Gottes Hand bin. Und ich weiß, ja, dass nach meinem Tod das Beste noch kommt. Ich habe gerade im Auto, habe ich noch gelesen, Offenbarung 21, ja, dass wir dann beim Herrn Jesus sind, ja, dass die Hütte Gottes bei den Menschen ist, dass wir Gemeinschaft, ewige Gemeinschaft haben werden mit ihm. Und dort gibt es kein Leid, kein Geschrei mehr, kein Schmerz mehr, kein Tod mehr. All das, was wir jetzt im Moment noch erleben in dieser Welt, das wird es im neuen Himmel, im neuen Jerusalem nicht mehr geben. Das ist wunderbar. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben. Das hat der Herr Jesus dir schon geschenkt. Also, da kann man sich nur freuen. Und Gott hat ihn nicht verschont, haben wir gelesen. Ja, er hat ihn nicht verschont vor Speichel. Er hat ihn nicht verschont vor Schlägen. Er hat ihn nicht verschont von Geiselung. Der Jesus wurde grausam gegeiselt. Ihm wurde der Rücken aufgeschlagen. Man hat ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Man hat ihn verspottet. Da hat Gott ihn nicht verschont. Und dann geht er nach Golgatha und wird dort gekreuzigt. Und dann hängt er dort und dann ruft er halt das aus, was du eigentlich und ich eigentlich aus hätten sprechen müssen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr, er hat das ausgesprochen, damit du das nicht aussprechen musst. Damit du nicht eines Tages für ewig verloren gehst und sagen musst, Gott, warum hast du mich verlassen? Können wir dankbar sein, dass der Herr Jesus gesiegt hat über die Hölle. Und er hat gesiegt über den Tod. Er hat uns gerecht gemacht, ja, dadurch, dass er dich und mich reingewaschen hat von allen Sünden und Schuld, stehen wir jetzt vor Gott gerecht. Und ich habe es gerade gesagt, die Sünden und Schuld, die er in die tiefste Stelle des Meeres geworfen hat, die wird er nicht mehr hochholen, sondern ja, er wird sich damit nicht mehr beschäftigen. Er wird dich, das in der Ewigkeit, wenn du eines Tages in der Ewigkeit bist, das wird er dir niemals mehr vorhalten oder vorschmeißen. Niemals. Wir machen das ja, ne? Wenn wir sagen, ach, ich habe den Bruder oder die Schwester vergeben, ja, vorausgesetzt, man hat ihn von ganzem Herzen vergeben, und dann kommt diese Person plötzlich rein, oh, spielen wir die Gedanken verrückt. Der hat mir das mal angetan. Das sollte nicht so sein, auch nicht in der Gemeinde. Wenn ich einen Bruder oder eine Schwester wirklich vergeben habe, von ganzem Herzen, beschäftige ich mich nicht mehr damit. Der Teufel ist das, der schmeißt dir das immer wieder hoch. Ja? Der sagt, guck mal, was der gemacht hat. Nicht darauf hören. Wenn du wirklich einen Bruder oder eine Schwester vergeben hast, ja, dann werf ihn das nicht mehr vor. Dann sieh ihn ganz anders an. Sieh ihn so an, als wenn nie etwas vorgefallen ist. Vers 33 heißt es, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Es ist wunderbar, dass wir wissen dürfen, der Herr Jesus, der vertritt uns im Gebet. Guck mal, der Petrus, als er am Abendmahltisch saß, und ich glaube, davon bin ich überzeugt, dass er da wirklich von ganzem Herzen ehrlich gemeint, der Herr Jesus wusste ja, wer ihn verraten und verkaufen wird, das war ja damals der Judas dann, und der Herr Jesus sagt zu Petrus, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Denn der Satan hat versucht, euch zu sieben, wie so ein Sieb. Ja? Und Petrus sagt, ach Herr, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen haben. Konnte er sich nicht vorstellen, Petrus, er hat sich selbst überschätzt. Machen wir ja auch manchmal, wir überschätzen uns selbst. Manchmal sagen wir ja auch, wir Christen, ach Herr Jesus, ich mache alles für dich. Ja? Aber das ist immer so eine Sache. Stell dir mal vor, der Herr Jesus würde sagen, okay, du willst mir dienen, du bist bereit, du willst alles für mich tun, dann verlass mal dein Haus, ja, deine Karriere, dein Beruf, deine Familie und geh mal nach Afrika und verkündige dort das Evangelium. Kann auch ein anderes Land sein. Ja. Gib das mal alles auch für mich. Du weißt nicht, was dich erwartet. Und deswegen sind wir immer so schnell. Deswegen sage ich immer vorsichtig. Ja, dann wird's unbequem in unser Leben. Vielleicht verlangt der Herr Jesus das auch gar nicht. Ja? Aber oft ist es ja so. Manchmal in unserer Naivität beten wir etwas, worüber wir gar nicht drüber nachdenken. Herr Jesus, ich mache alles für dich. Ich habe festgestellt, wir machen nicht immer alles für ihn. Das verlangt der Herr Jesus vielleicht auch gar nicht. Aber wenn du schon so ehrlich und aufrichtig richtig betest, dann musst du auch damit rechnen, dass der Herr Jesus vielleicht etwas von dir verlangt, was du gar nicht willst. Dass du dann hinterher sagst, oh, es geht doch zu weit. Ja, ich weiß, als ich in Russland war, damals das erste Mal, da haben wir eine Missionarsfamilie besucht. Ihr müsst euch vorstellen, die Haustür, die gab es gar nicht. Wir mussten gebückt reingehen. Die hatten drei Kinder. Du kommst da rein, eine Küche, ein Schlafzimmer, sehr primitiv. Und wir gehen da mit ein paar Brüdern hin. Die Frau war da. Und dann hat die halt ihre Geschichte erzählt, wie sie dazu gekommen ist, in die Mission zu gehen. Und dann hat sie erzählt, ja, stellt euch vor, wir haben ja drei Kinder. Das Haus, in dem wir gewohnt haben, ist irgendwann plötzlich zusammengebrochen. Wir saßen auf der Straße. Wir waren ja froh, dass wir unsere drei Kinder wenigstens bei den Nachbarn unterbringen konnten. Und dann erzählt sie, ja, was war mit dir und deinem Mann? Ganz einfach, wir haben unsere Möbel, die waren alle auf der Straße und wir haben draußen geschlafen. Und wisst ihr, was sie dann gesagt hat? Das hat mich sehr beeindruckt, bis heute. Egal, Hauptsache das Evangelium wird verkündet. Ja, deswegen, wir sagen immer, Herr Jesus, wir machen alles für dich. Ja? Da bringt man Opfer. Und deswegen sollte man nicht so leichtsinnig diese Gebete sprechen, wenn man nicht fest überzeugt ist, ob man das wirklich tut. Aber der Herr Jesus, der vertritt uns und er sagt zu Petrus, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wisst ihr, das ist sehr beruhigend auch für mich und auch für dich sollte das beruhigend sein, dass du weißt, wenn dein Glaube immer schwach wird und er wird schwach. Ich bin auch manchmal sehr kleingläubig. Mein Glaube ist auch nicht immer stark. Aber ich weiß, da ist jemand, der Herr Jesus, der betet für mich, dass mein Glaube nicht aufhört. Das ist doch beruhigend. Schon vor 2000 Jahren hat der Herr Jesus für dich gebetet. Wusstest du das? hohenpriesterlichen Gebet, Johannes Kapitel 17, da betet er ja für seine Jünger und dann betet er für die Welt. Da sagt er in Johannes Kapitel 17, ich bitte aber auch für die, die durch ihr Wort zum Glauben kommen. Die 12 Jünger konnten ja nicht die ganze Welt missionieren, aber der Herr Jesus hat dich vor 2000 Jahren, obwohl du noch gar nicht auf dieser Welt warst, hat er dich schon in seinem Gebet mit eingeschlossen. Das heißt, wenn du mal das Evangelium hörst, ja, hat der Herr Jesus dafür gebetet, dass du dann glaubst. Ja, dass du glaubst an das Evangelium. Das ist gewaltig, dass der Herr Jesus... Ich weiß noch, meine Mutter, als ich in ein paar Sintis-Gemeinden unterwegs war, da kam mal eine Zintitzer auf mich zu und sagte, Romano, ich kannte deine Mutter schon, als da war sie noch gar nicht verheiratet. Ja, aber sie hat für dich schon, für euch Kinder schon gebetet. Sagst du, wie geht das? Es geht. Ja, wenn du mal vorhast zu heiraten, ist es doch eigentlich gut, dass du den Herrn Jesus mit einbeziehst und sagst, Herr, schenk mir die richtige Frau, die du meinst, die wäre gut für mich, die gläubig ist. Ja? Und dann kann man doch auch schon für seine Kinder beten, dass auch die Kinder eines Tages zum Glauben kommen. Und das ist gewaltig, der Herr Jesus hat schon vor 2000 Jahren da schon gebetet. Ja? Und er vertritt dich und mich. Das ist gewaltig. Und der Jesus sagt uns, hier heißt es, wer will verdammen, Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist und zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Ja, wir haben manchmal Angst, wir haben manchmal Trübsal, ja. Aber dann heißt es zum Schluss im Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das Lied sagt, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle und über den Tod und über den Teufel. Der Herr Jesus, als er am Kreuz hing, ist er ganz bewusst in den Tod gegangen. Er sagt ja im Johannesevangelium, ja, Kapitel 10, wo er sich als den guten Hirten vorstellt, da sagt er, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich selber habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Das bedeutet, ja, der Herr Jesus, als er am Kreuz hing, und wir haben das, hier steht es so wunderbar, es ist vollbracht. Und als er das ausgerufen hat, es ist vollbracht, ja, neigte er sein Haupt, denn heißt es, und er starb. Der Herr Jesus ist nicht an die Folgen der Kreuzigung gestorben, nicht an die Folgen der Geißelung. Das Kreuz war natürlich eine Methode, um Menschen umzubringen. Aber er ist schon nach einiger Zeit, nach einigen Stunden gestorben, dass sogar Pilatus sich gewundert hat und den Hauptmann zitiert hat, wie, der ist schon tot, der ist schon gestorben? Ja, der ist schon gestorben. Warum hat Pilatus sich gewundert? Weil Pilatus wusste, nach 3-4 Tagen stirbt jemand erst am Kreuz. An den Folgen letztendlich. Aber der Herr Jesus, ja, der musste nicht 3-4 Tage am Kreuz hingen. Er hat das Werk am Kreuz vollbracht. Und so übergab er seinen Geist in des Vaters Händen. Es heißt ja, Vater, ich befehle meinen Geist, oder andere Übersetzungen sagen, er übergab seinen Geist in die Hände seines Vaters. Und dann starb er. Das heißt, er selber bestimmte den Zeitpunkt seines Todes. Und als er gemerkt hat, ich habe alles vollbracht, ist er ganz bewusst in den Tod für dich und mich gegangen, damit du leben kannst. Und der Herr Jesus, der ist für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben. Er ist für dich und mich in den Tod gegangen. Aber der Tod konnte ihn nicht festhalten. Deswegen freuen wir uns jetzt auf Ostern. Am dritten Tage ist er wahrhaftig auferstanden. Ja? Siegreich auferstanden. Und es ist ja auch so eine Szene, der Herr Jesus hat ja dreimal das angekündigt. Die Jünger haben es nicht verstanden. Er hat gesagt, der Sohn des Menschen wird überantwortet, er wird in die Hände der Sünder fallen, ja. Er wird gegeißelt werden. Der Herr Jesus hat das alles wunderbar aufgezeigt und aufgesagt, was mit ihm geschieht. Und dann heißt es aber, und am dritten Tage auferstehen. Ja, und der Herr Jesus steht wahrhaftig auf. Er musste auferstehen. Wenn der Herr Jesus nicht auferstanden wäre, sagt Paulus, dann wären wir immer noch tot in unseren Sünden. Wir wären immer noch verloren. Aber der Herr Jesus ist auferstanden. Er lebt. Er ist der ewige Sohn Gottes, ja, er ist der lebendige Gott. Und wer ihn anruft, sagt die Bibel, der soll gerettet werden. Ist das nicht wunderbar, dass wir so einen wunderbaren Gott haben, der uns liebt, der das aus Liebe zum Vater und zu uns getan hat? Und wisst ihr, wenn ich mir das Kreuz anschaue, ja, dort hängt der Herr Jesus für mich am schönsten. Angespuckt, die Dornkrone, den Rücken aufgeschlagen, verspottet, verachtet, von Gott verlassen, völlig entstellt vor Schmerzen. Aber dort am Kreuz auf Golgatha ist der Herr Jesus für mich am schönsten. Wisst ihr warum? Weil er das für mich und für dich getan hat. So einen wunderbaren Gott haben wir. Und wir haben diese Gewissheit, ja? Wenn du das, er hat den Tod besiegt und er hat den Teufel besiegt. Ja, der Teufel, der kommt, er verführt, er versucht, ja? Und er will uns immer diese Gewissheit rauben. Kennt ihr das, wo er manchmal sagt, du bist doch kein Kind Gottes, guck dich doch mal an. Ja, du fällst immer wieder hin, fällst immer wieder in Sünde. Gibt es ja manche Prediger, die sagen, dass du dein Heil in Christus sogar verlieren kannst. Aber das glaube ich nicht. Du kannst als Gotteskind, man kann mal vom rechten Weg abkommen. Das passiert, dass man vom rechten Weg abkommt. Und ihr kennt alle diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Ja? Der Sohn ging weg. Dann kam er wieder. Er hat einen Neuanfang gemacht. Er hat Buße getan. Und was sagt dieser Vater? Dieser, mein Sohn, war tot, aber jetzt lebt er wieder. Das ist ein wunderbarer Vers. Warum? Er sagt, dieser, mein Sohn, er behielt die Sohnschaft. Er hat sie nicht verloren, auch wenn er vom rechten Weg abgekommen ist. Und so darfst auch du und ich, wir dürfen immer wieder einen Neuanfang machen. Wir dürfen natürlich nicht mit der Sünde spielen. Aber wenn du wirklich bekehrt bist, ja, dann darfst du wissen, du bist ein Gotteskind und du bleibst ein Gotteskind. Und wir leben alle von der Gnade. Ja, ich kann heute rausgehen hier und kann fallen. Wir sind alle von der Gnade Gottes abhängig, du und ich. Und wir dürfen immer wieder neu, jeden Tag zum Herrn Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich kann dir nichts versprechen. Ja? Aus eigener Kraft schaffe ich Christsein nicht. Du sagst selber, ohne mich könnt ihr nichts tun. Darum bitte ich dich, dass du mir hilfst, dass ich wirklich so lebe, wie du das von mir erwartest, wie du das gerne sehen möchtest von mir. Ich kann dir das nicht versprechen. Und wenn du in dieser Abhängigkeit lebst, dann merkst du auch, wie der Herr Jesus dir hilft. Versuch niemals, das sage ich immer wieder, versuch niemals, aus eigener Kraft Christ zu sein. Der Herr Jesus ist auferstanden, aus der Auferstehungskraft leben wir, aus seiner Kraft. Ich brauche seine Kraft und du auch. Und das ist diese wunderbare Gewissheit, dass egal, wenn es dort heißt, ja, ich bin gewiss, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewaltigen, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges. Weißt du, wenn man sein Heil in Christus wieder verlieren könnte, das wäre ja etwas Zukünftiges. Das heißt, ein Mensch bekehrt sich heute und morgen könnte er ja wieder verloren werden. Aber was steht denn da? Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges wird uns von der Liebe Gottes trennen. Zähle ich noch zum Schluss eine ganz kurze Geschichte. Da liegt eine Frau, eine Schwester im Sterben und da kommt der Pastor. Und der Pastor sagt, sagen Sie mal, lieber Schwester, wissen Sie, dass Sie in den Himmel kommen? Oh ja, sagte sie, ich weiß, dass ich in den Himmel komme. War sie fest überzeugt, ja? Und sie hatte wirklich diese Gewissheit. Aber was ist denn, wenn Sie vielleicht doch Ihre Seele verlieren? Sagte der Pastor. Wissen Sie, Herr Pastor, sagte sie, es kann sein, sie war davon nicht überzeugt, aber sie hat so gesprochen, es kann sein, dass ich meine Seele verliere und das wäre sehr schlimm. Aber wissen Sie, was noch viel schlimmer wäre? Weil dann würde Gott nämlich seine Glaubwürdigkeit verlieren. Hat sie recht? Ja, sie hat recht. Das heißt, alle Zusagen, ja, die der Herr Jesus gegeben hat, was die Heilsgewissheit betrifft, dass du wissen kannst, ja, dass du beim Herrn Jesus sein wirst eines Tages, würden ja alle dann nicht stimmen. Aber der Herr Jesus sagt doch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Und die Bibel sagt ganz klar, Gott kann nicht lügen, weil er die Wahrheit ist. Jedes Wort, was in der Bibel steht, ist absolut wahr. Wir müssen nur lernen, und das verlieren wir manchmal, so dieses kindliche Vertrauen zu unserem Gott haben. Ein Kind Wenn ich meinem Sohn etwas zusage, wenn ich sage zu meinem Sohn, Prinzo, wir gehen morgen auf den Spielplatz, dann kommt er hundertprozentig und sagt, Papa, du hast gesagt, dass du mit mir morgen auf den Spielplatz gehst. Das glaubt er. Und genauso darf ich mich auch auf Gottes Wort berufen und sagen, Herr Jesus, du hast gesagt, es steht geschrieben. Und weil es geschrieben steht und weil du das gesagt hast, vertraue ich darauf, dass du mich in den Himmel bringst. Und wisst ihr, und deswegen lasst euch nicht durcheinander bringen von manchen Lehren, vor allen Dingen nicht vom Teufel, ja? Sondern er hat den Teufel besiegt. Ja? Und dafür können wir einfach nur danken, dass der Herr Jesus, weil er für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, hat er das möglich gemacht, dass du ein Kind Gottes werden darfst und dass du wissen darfst, deine Zukunft, ja, deine Zukunft wird beim Herrn Jesus sein für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Lieber Jesus Christus, wir wollen dir danken für Golgatha, lieber Heiland. Wir wollen dir danken, dass wir wissen dürfen, weil du verlassen worden bist, Herr Jesus. Weil du das Kreuz auf dich genommen hast und weil du gesiegt hast über Hölle, Tod und Teufel und über die Sünde, Herr. Dürfen wir wissen, dass wir eines Tages, die wir Gotteskinder sind, bei dir sein dürfen, Herr. Das ist unsere Zukunft, unsere Hoffnung, Herr Jesus Christus. Danke, dass du für uns in den Tod gegangen bist, damit wir leben dürfen, Herr Jesus Christus. Danke, ja, dass wir aus Gnaden hier stehen dürfen, lieber Heiland. Und dass du das aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns getan hast, Herr Jesus. Und so segne jetzt diese Gemeinde, Herr. Behüte und bewahre sie, Herr. Und danke, dass du bei ihnen bist, in den guten, aber auch in den schlechten Tagen, Herr. Amen.